Ich wollte das Thema einfach mehr untersuchen und dann halt irgendwann auch nicht nur auf so einer individuellen Ebene, so wie mache ich das jetzt als Moritz der Westen, wie gehe ich mit Tod und Sterben um, sondern wollte das halt auch auf einer kollektiven Ebene untersuchen. Wie gehen wir eigentlich in säkularen Gesellschaften damit um? Also Ende 2023 waren in Deutschland 47% der Menschen konfessionsfrei. In den 90ern waren da noch über 90% christlich. Also wir haben dann rasanten Anstieg an immer mehr Menschen, die konfessionsfrei sind. Dieses Jahr werden wir höchst, also 2024 werden wir höchstwahrscheinlich über 50% konfessionsfreie Menschen in Deutschland haben. Das heißt, ich habe mir die Frage gestellt, wie gehen Menschen in säkularen, postreligiösen Gesellschaften mit Tod und Sterben um? Und so kam es zu dem Titel Sterben ohne Gott. Wie sterben wir ohne Gott?
Das ist Moritz der Westen und damit ein herzliches Willkommen zu Beyond KPI, der Podcast für Menschen, die es spannend finden, mehr darüber zu erfahren, was das Magische des Lebens ausmacht und das schon Faszinierende, nicht zu Verstehende. Begrüßt mit mir Stefan Klung, unseren Moderator und Gründer, und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Los geht's.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Beyond KPI. Und bevor wir heute ins Thema einsteigen, würde ich ganz gerne nochmal zwei, drei Sätze zu Beginn verlieren über die Subline. Dem einen oder anderen ist es vielleicht schon aufgefallen, es gibt eine Subline und die lautet Bewusstsein vertiefen und Bewusstwerden gestalten. Und ich will die Subline mal nutzen, um das heutige Thema etwas anders anzumoderieren, weil für mich hat Bewusstsein vertiefen und Bewusstwerden gestalten auch ganz viel mit dem sogenannten Perspektivwechsel zu tun und dabei vielleicht auch so im Speziellen die Frage, durch welche Brille, also durch welchen Filter schaue ich eigentlich auf die Welt und schaue damit natürlich auch auf Menschen. Und wer sich vielleicht damit schon mal etwas ausgiebiger beschäftigt hat, der wird sicherlich bestätigen, dass diese Brille oder dieser Filter, durch den wir auf die Welt schauen, sicherlich ganz viel mit unserer Sozialisation zu tun hat, mit unserer Kultur, mit Erfahrungen, die wir gemacht haben etc. pp. Und gleichzeitig ist damit ja verbunden auch sicherlich irgendwann die Erkenntnis, dass die Frage, wie ich eigentlich auf die Welt schaue und was ich da sehe, gar nicht so sehr vom Außen beantwortet wird, sondern ganz viel mit meinem Inneren zu tun hat. Das heißt also, das Suchfeld oder der Raum, den ich eigentlich sozusagen, dessen ich mir bewusst werden sollte, ist ja eigentlich der innere Raum, um eben zu schauen, durch welche, wie ich schon anfangs sagte, durch welche Brille schaue ich eigentlich auf die Welt. Und wenn ich durch diese Brille schaue, dann gibt's zum Beispiel in meinen Settings sicherlich häufig die Frage, welche Story erzählst du dir dann eigentlich gerade? Und Menschen, die entweder schon mal mit mir gearbeitet haben oder mich eben kennen, wissen, dass ich diese Frage gar nicht so selten stelle, weil sie eben ganz viel damit zu tun hat, irgendwie mal zu schauen, welche Stories da eben in meinem Kopf entstehen, welche Stimmen tauchen da eigentlich auf und erklären mir eigentlich, wie jetzt gerade alles so in dieser Welt zu verstehen ist und vielleicht auch zu funktionieren hat. Und das war jetzt gerade von mir so der smarte Versuch, den Übergang zu schaffen zu meinem heutigen Gast, weil Stories hat ja auch irgendwas mit Content zu tun. Und Content ist ja so ein ganz moderner Begriff, also Content Creation, gerade so in unserer Social Media Welt spielt das ja eine ganz, ganz entscheidende Rolle. Und mein heutiger Gast, das darf ich sagen, ist mehr oder weniger praktisch die Inkarnation des Perspektivwechsels, weil er sich nämlich mit der Kreation von Content, Stories und ich würde sogar auch sagen Bewegtbildformaten beschäftigt. Und an der Stelle eben keine Sorge, das wird jetzt hier keine Live-Coaching-Session, sondern was ich damit sagen möchte ist, dass er auf der einen Seite eben Unternehmer ist und sich mit seiner Agentur, also in der Rolle als Unternehmer mit seiner Agentur Shift, damit beschäftigt, Unternehmen dabei zu begleiten, wie sie sich authentisch und ich würde jetzt mal etwas vielleicht sogar etwas unmodern sagen, zeitgemäß darstellen können. Und gleichzeitig sitzt mir aber auch ein Mensch gegenüber, den ich jetzt zumindest mit meiner Sprache als sogenannten Kulturschaffenden bezeichnen würde. Was heißt das? Der Moritz, der mir gegenüber sitzt, der ist wie gesagt nicht nur Unternehmer, sondern auch ein passionierter Filme- und Bewegtbildformatproduzent, so würde ich das jetzt mal beschreiben. Und wenn man sich dieses Genre anschaut, dann gibt's so ja so ein Bild, nämlich so dieser Begriff behind the curtain, also das hat ja irgendwie auch ein bisschen was mit Theater zu tun und diese cineastische Welt ist für mich eben auch stark davon geprägt, dass es immer irgendwie eine Art von Bühne gibt und immer irgendwas, was hinter diesem Vorhang passiert. Und den Moritz der Westen, den ich hiermit schon mal herzlich begrüße, mit dem möchte ich gleich mal im wahrsten Sinne des Wortes diesen berühmten Blick behind the curtain wagen, um einfach mal mehr über ihn zu erfahren. So, Lange Rede, kurzer Sinn. Herzlich willkommen, lieber Moritz Terwesten. Wie geht's dir?
Grüß dich, Stefan. Hi. Vielen, vielen Dank erstmal für die Einladung. Freut mich sehr, hier zu sein. Mir geht's gut. Wie geht's dir?
Mir geht's auch gut. Das ist keine Frage, die im Protokoll stand, aber vielen Dank. Nee, also mir geht's auch gut und ich fühle mich auch richtig wohl und freue mich auch richtig auf unser Gespräch, weil ich darf ja auch verraten, dass wir ja eine Art von kurzem Vorgespräch hatten, um einfach mal zu schauen, worüber wollen wir denn jetzt hier quatschen. Und damit wir jetzt gar nicht so viel darüber quatschen, will ich auch direkt reinspringen ins Thema und will mit dir im wahrsten Sinne des Wortes eben den Blick hinter den Vorhang wagen oder, wie ich auch so sagen würde, so ein bisschen den Double-Click auf den SIP-Ordner machen, um mal zu schauen, was steckt da eigentlich mehr hinter dir als Person und auch hinter den Dingen, mit denen du dich so beschäftigst. Und wenn ich jetzt so auf Bewegtbild oder Film schaue, dann hat das auch ganz viel mit mir auch so, mit dieser Frage so die Macht der Bilder zu tun oder auch natürlich sich darüber nochmal klar zu werden, wie sehr wir eigentlich in unserer heutigen Welt, und ich würde jetzt sagen, sicherlich durch Social Media nochmal mehr als vielleicht vor, ich weiß nicht, 50, 60, 70, 80 Jahren, wie sehr wir denn eigentlich von dieser Macht der Bilder geprägt werden und wie sehr denn eigentlich auch diese Bilder Einfluss auf vielleicht auch die Stories, die wir uns über die Welt erzählen, haben. Und ich weiß, dass du dich mit diesem Thema sehr fundiert beschäftigt hast. Deswegen meine Frage an dich: Wie schaust du denn auf Film, Bewegtbild und die Macht der Bilder?
Ja, also beim Thema Film, ich glaube, dass Filme wirklich die Macht haben, uns sehr viel über die Ideologien einer Gesellschaft zu verraten. Aus dem Grund, weil Filme das Produkt kollektiver Arbeit sind. Was ist damit gemeint? Filme sind das Produkt kollektiver Arbeit insofern, weil sehr, sehr viele Menschen daran beteiligt sind, so einen Film zu produzieren. Also vom Produzenten, Regisseur, Drehbuchautor, den ganzen Kameraleuten, SchauspielerInnen und so weiter. Während beispielsweise bei anderen kulturellen Erzeugnissen, wie zum Beispiel dem Buch oder anderen Werken, eigentlich da nicht so viel Ideologie mit reinfließt von einer Gesellschaft, weil das oft das Werk einzelner Personen ist. Und es gibt einen Filmtheoretiker, Siegfried Krakauer, der hat ein Buch geschrieben, von Caligari zu Hitler, und hat versucht, die Machtergreifung Hitlers anhand von Filmen aus der Zeit abzuleiten, also sozusagen so eine Psychografie der deutschen Seele aufzuzeichnen. Und das gelingt in Filmen ganz gut, nicht nur deshalb, weil sie Produkte kollektiver Arbeit sind, sondern auch, weil Filme sehr, sehr viel Geld kosten und somit müssen sie halt in irgendeiner Form auf einen Resonanzraum von der Gesellschaft treffen, die ja gewisse Erwartungen, Wünsche und so weiter mitbringt, die dann dort auch bedient werden müssen, wenn ich mir so einen Film eben anschaue. Und dementsprechend habe ich mich auch da mehr mit beschäftigt, wollten wir auch gleich nochmal zu kommen, aber da sehe ich sehr viel Interessantes, Faszinierendes, wenn man sich das Medium Film anschaut, nicht nur als Unterhaltungszweck, sondern auch einfach um viel über die Gesellschaft, die Story, um sehr viel auch über die Ideologien einer Gesellschaft, ja, zu sehen, ableiten zu können.
Okay, also was ich höre ist, auf der einen Seite, was du beschreibst, ist, dass du Film als so eine Art ko-kreativen Prozess beschreibst. Ich würde jetzt natürlich an der einen Stelle durchaus vielleicht auch kritisch sogar anmerken wollen, dass, okay, klar, wenn ein, nehmen wir jetzt mal in dem Falle ein Buchautor, dann vielleicht bedienen wir jetzt auch gerade ein sehr klischeehaftes Bild, da in seinem Kämmerlein sitzt und da an seinem Buch rumschreibt, da müsste man ja wahrscheinlich auch sehr, sehr trennscharf eigentlich sagen, naja, irgendwie ist das ja auch ein ko-kreativer Prozess, weil der ja auch geprägt ist von Dingen, die da irgendwie in seinem Umfeld passieren. Aber ich glaube, was du ja auch nochmal ganz im Speziellen meinst, dass, sag ich mal, durch die Ausdrucksweise, also Film ist ja auch eine Art von Ausdruck, also was mir da spontan einfällt, ist sicherlich der Punkt, dass es ja eben auf der einen Seite nicht nur eine Audiospur ist, also ich kann nicht nur was hören, sondern ich kann auch was sehen und diese Kombination aus beiden wahrscheinlich maximal auf unser, in Anführungszeichen, Wahrnehmungssystem so einzahlt, dass wir halt so fasziniert davon sind. Und was ich auch verstanden habe, ist, dass, und wahrscheinlich ist das ja auch schon in, weiß ich nicht wie vielen Büchern, sehr, sehr eindeutig beschrieben, dass sicherlich mal in einer Zeit unseres Landes, also ist ungefähr wahrscheinlich so vor wahrscheinlich 100 Jahren, fing es mal an, als Menschen sehr genau verstanden haben, eben Film als eine Art Tool sehr, sehr strategisch einzusetzen, um eine Gesellschaft zu beeinflussen. Und ich würde sogar fast sagen, manchmal ist es ja fast so paradox, wenn wir heute irgendwie in Anführungszeichen den Fernseher anmachen, mehr oder weniger ja vergleichbare Szenen auch sehen und vergleichbare Mechaniken und Paradoxien, wo wir wahrscheinlich eben auch diese Frage immer stellen, jetzt hatten wir das ja schon mal, warum haben wir es irgendwie nicht gelernt? Also ist das auch damit verbunden, diese Leidenschaft, Film irgendwie noch besser zu verstehen und sich damit zu beschäftigen?
Absolut, absolut. Also wenn es darum geht, Erkenntnisse über Gesellschaft abzuleiten, zu fragen, wieso wiederholen sich gewisse Prozesse und so weiter, was du jetzt gerade angesprochen hast, dann ist das auf jeden Fall ein Verstärk von der Leidenschaft, sich damit auseinanderzusetzen für mich, weil ich das sehr faszinierend finde. Und ja, kann man definitiv so sagen.
Okay, und wenn wir jetzt mal einen Schritt weitergehen, also tatsächlich, wir hatten ja gesagt, wir wollen jetzt mal ein Stück hinter den Vorhang schauen, dann will ich jetzt ganz im Speziellen eben dich mal auf dein Projekt ansprechen, das im März 2025, das darf ich ja hier ankündigen, in 15 deutschen Städten in die Kinos kommt. Und als wir darüber gesprochen haben und du auch den Titel genannt hast, da habe ich so spontan gedacht, ach, da hat er sich jetzt aber ein relativ leichtes Thema rausgesucht. Und da würde mich natürlich zum einen auch interessieren, wie bist du denn darauf gekommen? Und weil der Titel des Films lautet Sterben ohne Gott. Jetzt Frage an dich, wie kommt man denn darauf?
Ja, ist eine gute Frage. Und zwar, bei mir war es so, das Thema Tod und Sterben hat mich eigentlich schon immer berührt. Und mein Bruder hatte früher einen Hirntumor, wo die Chancen eher gegen statt für ihn standen. Hat aber zum Glück alles gut geklappt. Ein enger Freund ist mit 19 Jahren schon verstorben. Also es gab unterschiedliche Ereignisse in meinem Leben, die dazu geführt haben, dass das Thema für mich irgendwie ein bisschen präsenter war als vielleicht bei vielen anderen Menschen. Und ich habe auch Philosophie studiert und hatte oft das Gefühl, dass viele naturalistische Positionen den Umgang mit Tod und Sterben in irgendeiner Form banalisieren und verharmlosen. Das könnte unterschiedliche Gründe haben, also vielleicht bagatellisieren viele Naturalisten deshalb den Tod aus Angst, wenn sie ihn ernster nehmen würden, in die Fänge der Religion und Esoterik zu gelangen, die Angst ja auch oft in dem Kontext instrumentalisiert hat.
Was heißt bagatellisieren oder in dem Zusammenhang?
Ja, dass man ihn als was völlig Banales darstellt. Also selbstverständlich ist der Tod rein medizinisch betrachtet völlig banal. Da passiert ja nichts. Da setzt ja nichts ein, sondern da hören einfach nur Prozesse auf. Stoffwechselprozess, Wärmeregulation, zentrales Nervensystem, Blutkreislauf, all das fällt aus. Das ist also der
setzt
Tod.
Eher was aus eigentlich.
Genau, es hört einfach nur was auf. Und so banal der Tod auch medizinisch oder biologisch betrachtet ist, so ein Skandal, kann man fast schon sagen, ist er dann eben existenziell und emotional. Und genau da habe ich mich auch eher drin wiedergefunden, dass nach allen Plausibilitätsbedingungen, die man in irgendwelchen Logikseminaren lernt, ich naturalistische Positionen sehr überzeugend finde und befriedigend finde, allerdings auf der emotionalen Ebene überhaupt nicht, was ja auch nicht der Anspruch unbedingt ist, aber religiöse, esoterische oder spirituelle Sinnstiftung teilweise eher emotional ansprechend finde, aber sie für mich nach allen Plausibilitätsbedingungen eben kognitiv nicht haltbar sind. Und da wollte ich dann mal für mich herausfinden, okay, ich wollte das Thema einfach mehr untersuchen und dann halt irgendwann auch nicht nur auf so einer individuellen Ebene, so wie mache ich das jetzt als Moritz Terwesten, wie gehe ich mit Tod und Sterben um, sondern wollte das halt auch auf einer kollektiven Ebene untersuchen. Wie gehen wir eigentlich in säkularen Gesellschaften damit um? Also Ende 2023 waren in Deutschland 47% der Menschen konfessionsfrei. In den 90ern waren da noch über 90% christlich. Also wir haben da einen rasanten Anstieg an immer mehr Menschen, die konfessionsfrei sind. Dieses Jahr werden wir höchst, also 2024 werden wir höchstwahrscheinlich über 50% konfessionsfreie Menschen in Deutschland haben. Das heißt, ich habe mir die Frage gestellt, wie gehen Menschen in säkularen, postreligiösen Gesellschaften mit Tod und Sterben um? Und so kam es zu dem Titel, Sterben ohne Gott. Wie sterben wir ohne Gott?
Bevor wir darauf eingehen, fände ich jetzt aber auch nochmal spannend, weil, also meine Beobachtung mit dem, was du da beschreibst, ist ja auch der, dass, also ich habe jetzt keine Erhebung dazu, geschweige denn eine Studie, dass ja interessanterweise, glaube ich, was du beschreibst als konfessionslos, aber eher ja, glaube ich, so eine Art Gegentrend in der Gesellschaft ist, dass die Leute wieder viel mehr auf der Suche nach Spiritualität und Religiosität sind, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Also nicht mehr in dieser institutionellen Form, ne? Also ich bin jetzt irgendwie in der Kirche, sondern eher auf eine sehr freie Art und Weise und deswegen wahrscheinlich sogar eben diese Frage, die ja im Zweifel die Menschen ja auch umtreibt, also Tod, Sterben, wie setze ich mich da eigentlich mit auseinander, voll auf dieses Thema deines Filmes eigentlich einzahlt, weil es eben nicht mehr so in Anführungszeichen diese eine Institution gibt, ne, die ja so sagt, das ist jetzt die Wahrheit und da kannst du jetzt dran glauben und dann gibt's bestimmte Rituale, die kannst du machen, damit das irgendwie funktioniert, sondern irgendwie ja, weiß ich nicht, selbst die Antwort ich in Anführungszeichen jetzt völlig liberal und frei suchen kann.
Absolut, absolut. Und ich denke, das hängt auch damit zusammen, dass wir in einer individualistischen Gesellschaft leben, wo wir uns ja alles so individuell irgendwie zusammensuchen wollen. Und ein großer Trend, den du auch gerade angesprochen hast, sind ja diese so genannten Patchwork-Religionen, wo ich mir so ein bisschen fernöstliche Achtsamkeit hole. Dann habe ich vielleicht noch christliche Engelsymbolik mit drin, noch ein bisschen Yoga und mache da so mein eigenes Ding draus. Also der Rückgang der traditionellen Kirche hinterlässt eine Marktlücke, kann man fast schon sagen. Ne, wenn man jetzt das auch kommerziell sich anschauen möchte, kann man fragen, ja, wieso muss denn alles kommerziell betrachtet werden? Die Kirche war auch eine kommerzielle Institution, ne? Also mit der Kirchensteuer ging es ja dann auch da und die haben ja dann abgenommen Bestattungen und dies und das. Das bezahle ich ja alles als Kirchenmitglied. Und dementsprechend definitiv, denke ich, ist es einerseits die Marktlücke, die hinterlassen wird, und auf der anderen Seite, dass Menschen sich mit diesen Strukturen, die beispielsweise die Kirche mitbringt, auch nicht mehr so identifizieren kann. Man hat viele chauvinistische Aspekte in der Kirche, mit denen sich viele Menschen nicht mehr identifizieren können, und dann pickt man sich da so diese Patchwork-Religion zusammen.
Okay, aber dann lass es jetzt mal wirklich einsteigen. Also Sterben ohne Gott. Der Film, erstmal so, wie bist du rangegangen? Mit wem hast du gesprochen? Wen ruft man denn da an? Also ist es irgendwie, setzt man sich da hin und sagt, ich google mal irgendwas und dann versuche ich mich irgendwie dem Thema zu nähern und dann mache ich mal irgendwas. Also erzähl, lass uns mal teilhaben. Wie war so der Weg sozusagen zu dem, was wir dann im März 25 in den Kinos sehen?
Ja, also es war so, ich wollte mit unterschiedlichsten Menschen über das Phänomen sprechen, aber auch mit Menschen, die für mich Teil dieses Phänomens sind. Was meine ich damit? Erstmal, ich habe unterschiedliche Sozialpsychologen, Philosophen, Ethiker, als auch Biologen, Kulturkritiker und so weiter interviewt, um dann halt unterschiedliche Aspekte davon genauer unter die Lupe zu nehmen. Also beispielsweise gibt es Sheldon Solomon, ist ein amerikanischer Sozialpsychologe, der Begründer der Terror-Management-Theorie, die weltweit größten Forschungen zum Thema Todesangst vorgenommen hatten. Allerdings haben wir auch mit irgendwelchen Star-Atheisten aus Amerika gesprochen, wie zum Beispiel Lawrence Krauss, ein theoretischer Physiker, die für mich dann halt eher so diesen typischen Naturalisten verkörpern, der den Tod auch so ein bisschen verharmlost, ist doch gar kein Problem und so weiter. Und das auch mit Bestattern und Co. Also wir haben wirklich da viele, viele Interviews geführt, aber auch mit Menschen von der Straße, ne, die dann spannenderweise oft so diese Grundthese, dass wir wahrscheinlich gar nicht so wirklich mit dem Tod umgehen können, bestätigt haben. Und ja, das war so ein bisschen die Herangehensweise. Es war auch ein laufender Prozess. Am Anfang ging es mir erstmal nur darum, das Ganze so deskriptiv darzustellen. Also wie gehen wir wohl damit um als Gesellschaft? Da kamen sehr spannende Erkenntnisse bei rum. Irgendwann
zum Beispiel?
Ja, dass wir tatsächlich, wenn wir mit viele behaupten ja heutzutage, sie haben keine Angst vor dem Tod, sie haben nur Angst vorm Sterben, ja, vom Siechtum, vor der Apparatemedizin und so weiter. Und das ist meistens eher so eine Pose. Das kann man auch daran ganz gut entlarven, dass so die Ungewissheit der Todesstunde uns in der Illusion wiegt, unsterblich zu sein. Also die Tage sind, wie Franz Josef Wetz gesagt hat, gezählt, aber nicht angezählt. Also wir fühlen uns noch nicht angezählt. Und Todesangst ist im Grunde genommen eigentlich nur die biologische Kehrseite des Selbsterhaltungsstrebens, die bei durchschnittlicher Vitalität nicht abzustellen ist. Also im greisen Alter, wenn die Botenstoffe heruntergepegelt werden oder wenn die Lebensqual sehr hoch ist und die Lebensqualität sehr niedrig, dann setzt das irgendwann mal aus. Aber bei durchschnittlicher Vitalität werden wir immer Todesangst haben. Und das war so eine der Erkenntnisse, die da so ein bisschen rausgekommen ist. Eine andere war, dass wir tatsächlich auf unterschiedlichen Arten und Weisen, das ist so die These der Terror-Management-Theorie, über die ich vorhin kurz gesprochen hatte, auf unterschiedlichen Art und Weisen, wenn wir mit Tod konfrontiert werden, versuchen, so eine Art Unsterblichkeitsprojekt aufzugreifen. Also wenn man beispielsweise, um es mal plastischer zu machen, wenn man Menschen was von Gott erzählt, werden sie dadurch jetzt nicht religiöser. Aber wenn man ihnen was vom Tod erzählt, neigen sie viel eher dazu, dass sie an ein höheres Wesen glauben. Also die Konfrontation mit Sterblichkeit scheint irgendetwas in uns zu triggern. Okay, wie gehe ich jetzt damit um? Und für die einen ist es dann, okay, ich muss noch viel hinterlassen, ne, durch mein Werk weiterleben, irgendwas Großes hinterlassen, einen Dokumentarfilm drehen, was auch immer. Oder ich muss anders meinem Leben einen höheren Sinn geben, durch meine Kinder, die dann durch mir, durch die ich dann fort existieren kann. Oder zum Glück ist ein höheres Wesen, das ist für mich da. Und das legen auch einige Versuche nahe. Zum Beispiel, wenn man Menschen befragt zum Thema Kinderkriegen, und die eine Gruppe hat man jetzt wirklich mit dem Thema Tod und Sterben zuvor konfrontiert, die andere mit schlimmen Dingen, aber nichts Fatalem, wie zum Beispiel Autounfällen, wo dir das Bein, ja, wo das Bein
amputiert wird,
genau. Und die Gruppe, die mit Tod und Sterben konfrontiert wurde, die wollte beispielsweise viel früher Kinder, so im Schnitt 10 Jahre früher die Kinder, fast doppelt so viele und 30-40% häufiger, dass die Kinder auch den eigenen Namen tragen. Und da sieht man so ein bisschen, dass so ein Sterblichkeitsprojekt durch die Kinder, was dann dadurch getriggert wird, das waren so ein paar Punkte, die ich schon sehr spannend fand.
Okay, jetzt nur damit ich es richtig, das ist quasi Inhalt dieser Terror Management Theory oder Studie.
Genau, genau.
Okay, und kannst du mal, warum heißt die Terror Management Studie, weißt du das? Also das ist ja irgendwie ganz spannend.
Also Terror meint sozusagen, ja, die Todesangst, mit der wir konfrontiert würden, die uns terrorisiert, und Management, die Art und Weise, wie wir mit dieser Angst managen. Und da gibt es sozusagen zwei Begriffe, mit der die Terror Management Theorie arbeitet, also Mortality Salience, also Todesbewusstsein, was in unterschiedlichen Arten und Weisen verursacht wird, also entweder ganz stumpf, stell dir vor, das und das passiert, oder man zeigt dir Bilder, oder man interviewt dich in der Nähe eines Friedhofs, weil man die These verfolgt, okay, vielleicht denkst du dann indirekt daran und so weiter. Und Cultural Worldview Defense ist das dann eben, dass wir uns in einer gewissen Form mit der kulturellen Identität stärker identifizieren, dass das subjektive Kollektiven dann so ein bisschen aufgeht und ich mich stärker mit einer Nation, einer Religion, der Familie und so weiter identifiziere, um dadurch dem Ganzen einen höheren Sinn zu geben. Das war im Grunde genommen so der Hintergrund, wie es zur Namensgebung kommt.
Okay. Und jetzt auch mit dem, was du gesagt hast, da habe ich auch ganz viel so rausgehört, so würde ich es jetzt quasi übersetzen, dass offensichtlich die Auseinandersetzung, also ich würde sicherlich in dieser Terror-Management-Theorie, habe ich verstanden, geht es um die Konfrontation, also ich zeige dir die Bilder oder ich erzähle dir eine Geschichte oder setz dich eben bewusst in diesen Zustand, stell dir mal vor, es wäre so. Also sprich, diese Konfrontation dafür sorgt, dass es offensichtlich so ist, dass wir dann eher uns darüber Gedanken machen, was bleibt eigentlich von mir? Gibt es da irgendwas anderes? Gibt es da vielleicht sogar diesen höheren Sinn? Und das ist ja jetzt gerade in unserer heutigen Zeit, ne, so mit Purpose. Also everything is purpose driven. Das heißt also, Unternehmen, Menschen fragen sich ja vielleicht sogar auch mit dem, worüber wir am Anfang gesprochen haben, aufgrund der Tatsache, dass Spiritualität, Religiosität sich so liberalisiert hat, dass im Grunde so diese Purpose-Suche oder vielleicht auch sogar dieses Bewusstwerden eines, da gibt's doch irgendwas anderes, möglicherweise ja total darauf einzahlt.
Absolut,
ja. Ja. Okay, warum ich das gefragt habe, war, so, jetzt hast du mit diesen Menschen gesprochen und wenn ich jetzt das verstanden habe, war, es ging um Sterben ohne Gott. Dann gab es offensichtlich ja Gesprächsteilnehmer, die auf der einen Seite, so habe ich das auch wieder verstanden, Naturalisten, die halt gesagt haben, naja, da hört's halt einfach auf, Herz schlägt nicht mehr, Blut läuft nicht mehr, dann ist halt vorbei. Und irgendein biochemischer Prozess setzt ja übrigens ja trotzdem ein, nämlich der, dass wir quasi ja in Anführungszeichen wieder zu Mutter Erde werden, könnte man sagen. Ne? Also eigentlich ja der absolute Kreislauf des Lebens besteht ja eigentlich sogar darin, ne? Kleiner Hinweis auf Regenerative Economy oder regeneratives Wirtschaften, wo man ja auch sagt, Waste equals Food. Wobei das jetzt natürlich in dem Zusammenhang fast ein bisschen krass klingt. Also wir sind auch irgendwann tatsächlich einfach Waste, der dann wieder zu Food wird. Aber welche Thesen zum Beispiel in dem Film haben dich denn zum Beispiel jetzt noch so nachhaltig beeindruckt, dass du sagst, die sind mir wirklich so hängen geblieben und haben vielleicht dich auch nochmal zum Nachdenken gebracht? Oder totalen Perspektivwechsel eingeläutet. Also ohne jetzt, dass du uns den Film jetzt spoilermäßig nitty-gritty erklärst, aber einfach mal so wie so eine Art Teaser, ne, weil vielleicht der eine oder andere Zuhörer sagt, cool, da will ich unbedingt rein. Ich glaube, an der Stelle können wir auch sagen, die Infos, wann es startet und so weiter, kann man dann auch hier erhalten. Aber jetzt zurück zur Frage.
Ja, das ist eine geile Frage, weil es gab tatsächlich einen sehr starken Perspektivwechsel, der bei mir im Laufe der Produktion eingesetzt hat. Und das war die Perspektive, dass Franz Josef Wetz, Philosoph und Ethiker, der generell auch maßgeblich mich in vielen Bereichen der Doku inspiriert hatte, hatte die Frage aufgeworfen, ob es denn ethisch in Ordnung sei, wenn Angehörige und Arzt sich zur Lüge verabreden, um einem totgeweihten Patienten die letzten Tage noch ein bisschen angenehmer zu gestalten. Also die Frage so ein bisschen, ist die Lüge denn wirklich immer minderwertig, wenn die Wahrheit vielleicht gar nicht so hochwertig ist? Und vor dem hin, die Frage fand ich schon sehr, sehr faszinierend. Also, ne, kann man Lügen ethisch rechtfertigen in solchen Kontexten? Viele würden jetzt erstmal intuitiv antworten, nein, das wollen sie nicht. Ne? Man könnte da mit der Menschenwürde argumentieren. Es gibt auch Untersuchungen, die gemacht wurden, allgemein jetzt, dass Menschen lieber in eine unangenehme Wahrheit erfahren, als in einer angenehmen Lüge zu leben. Also wenn ich jetzt fragen würde, du würdest jetzt gerne so eine Matrix leben, wo alles geil ist, oder halt, ne, im Leben, wo halt auch Schmerz und andere Punkte dazugehören. Die meisten Menschen entscheiden sich eher nicht für die Matrix, sage ich jetzt mal.
Was und, auch total spannend ist eigentlich, ne?
Ja, absolut.
Also ich sag immer, wir haben, gerade wo wir ja darüber reden und jetzt sicherlich auch noch immer wieder hart diesen Bereich der Spiritualität und Religiosität berühren, ist da ja auch immer so dieses Heilsversprechen von Paradies und so weiter. Und jetzt werden die Leute offensichtlich gefragt, wo willst du eigentlich leben? Und dann entscheiden die sich jetzt sicherlich sehr, sehr vereinfacht ausgedrückt gegen das Paradies und eher für, so wie es halt ist, manchmal auch scheiße. Also das ist ja schon spannend, oder? Ja,
absolut. Finde ich sehr spannend. Dennoch fand ich in dem Kontext die Frage sehr, sehr interessant, weil ich selber bin auch eher zu der Einstellung gekommen, dass ich sagen würde, ja, es ist okay, wenn wir die Wahrheit nicht ertragen, dass es in Ordnung ist, wie Franz Josef Wetz es jetzt zum Beispiel in dem Kontext formuliert hatte, auch mal Urlaub von der Wahrheit zu nehmen. Und ich denke, das gilt auch für viele andere Themen, nicht nur für letzte Fragen, auch für vorletzte Fragen in Liebesbeziehungen und so weiter, wo vielleicht auch manche Dinge nicht erträglich sind, wenn man sie wirklich erfährt. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Das fand ich sehr, sehr spannend.
Also ich finde das jetzt auch gerade spannend und ich frage mich jetzt gerade, okay, also ist das dann die ultimative Legitimation von ihm, einfach, sag ich mal so, nach dem Motto, sehr opportunistisch mit Fakten und Tatsachen umzugehen? Oder ich weiß jetzt nicht, es interessiert mich jetzt wirklich, was war denn seine Antwort? Also ich habe die stille Hoffnung, dass du ihn gefragt hast oder wer auch immer ihn gefragt hat. Ja. Weil das ist, also okay, ich verstehe, wir sind ja eingestiegen über, okay, wenn Ärzte und Angehörige offensichtlich in Anführungszeichen für einen Angehörigen, der zweifelsohne mit allen medizinischen Möglichkeiten, die man so hat, im Sterben liegt, also wo wirklich die Palliativfrage nur geklärt werden soll und die Frage im Raum steht, wie kann man das möglichst würdig, ist glaube ich ein guter Begriff an der Stelle, gestalten. Also da habe ich jetzt auch in mir, merke ich gerade, keinen Widerstand. Also da merke ich jetzt auch so, ja gut, da kann ich gut mitgehen. So, jetzt klingt das aber ja ein bisschen generalistischer, was ich muss ehrlicherweise gestehen, ich habe den Namen nicht mehr. Wie heißt er?
Franz Josef Wetz.
Franz Josef Wetz. Wie geht er jetzt damit um mit allen anderen Lebensbereichen? Hat er darauf eine Antwort gegeben?
Also ich glaube, er sieht das auch ähnlich, dass das auch in anderen Lebensbereichen grundsätzlich, wenn man das jetzt so wie so eine Formel formulieren möchte, funktionieren würde. Natürlich gehört überall immer sehr viel Feingefühl dazu und jetzt, um jetzt erstmal bei Kontext des Patienten zu bleiben, hier gehört natürlich wahnsinnig viel Feingefühl dazu, da kann man auch keine pauschale Antwort geben. Aber ob man jetzt dem Patienten, wenn das jetzt eh gelaufen ist, jetzt täglich noch die Blutbilder irgendwie vorzeigen muss, was ihn jetzt einfach nur zusätzlich mehr stresst und was auch
wenn
immer.
Wenn er die überhaupt noch sehen kann.
Wenn er überhaupt noch sehen kann. Oder ob man teilweise, also, ne, ob ich jetzt sage, Weihnachten wirst du jetzt nicht mehr erleben versus genieß den Sommer, da kann man ja auch so in so Wahrheiten bleiben. Und das finden wir generell sprachlich in ganz vielen, oder das finden wir generell eigentlich sprachlich im Umgang mit dem Tod, dass wir sagen, ja, Mama ist jetzt da oben oder er lebt jetzt, wenn man die Asche verstreut, in diesem Baum fort, in diesem, was weiß ich, in dem Garten und so weiter. Er ist jetzt von uns gegangen, ne? Da merken wir, dass wir diese vage Sprache nutzen und ich denke auch, dass, und so würde auch Franz das wahrscheinlich beantworten, dass Lüge nicht heißt, ich sag, alles wird gut, sondern dass man so in Wahrheiten bleibt, vielleicht manche Dinge so ein bisschen auslässt, aber da muss man wirklich mit sehr viel Feingefühl rangehen, da kann man jetzt nicht pauschal formulieren. In anderen Kontexten, beispielsweise, was ich vorhin angeschnitten hatte, ist zum Beispiel in einem Beziehungskontext, wenn, sagen wir mal, monogame Beziehungen vielleicht vor gewisse Herausforderungen stoßen und dann passiert ja der Seitensprung, ist halt so die Frage, ob man es der Partnerin oder dem Partner halt beichten möchte oder halt es mehr von Einfühlungsvermögen zeugt, es eben geheim zu halten, vor dem Hintergrund, weil der Partner vielleicht gar nicht damit umgehen kann, weil da sind wir dann wieder bei diesen biologischen Eigenschaften, Thema Selbsterhaltungsstreben oder jetzt in dem Fall, ne, der Eifersucht, die wir kulturell nie bekämpft haben, die haben wir auch eher durch Religion gefördert, ja, und dementsprechend macht es vielleicht auch Sinn, da in dem Kontext jetzt den Seitensprung zu entdramatisieren und die Lüge auch hier vielleicht ethisch rechtfertigen.
Okay, was hat das jetzt noch alles mit Sterben ohne Gott zu tun, wenn ich an der Stelle mal kurz fragen darf?
Wenig, also zumindest nur unter dem Aspekt, der dann halt beim Normativen rausgekommen ist, also ursprünglich war die Doku ja wirklich rein deskriptiv angedacht, ich wollte herausfinden, natürlich mit der eigenen Linse, mit der eigenen Perspektive, wie gehen Menschen in säkularen Gesellschaften mit Tod und Sterben um und irgendwann ging es in Richtung des Normativen, wie dürfen wir auch damit umgehen? Und vor dem Hintergrund können wir auch die Wahrheit, können wir Urlaub von der Wahrheit nehmen, können wir auch Lügen ethisch rechtfertigen in existenziellen Situationen und zu der Frage, was so ein großer Perspektivwechsel für mich war, war eben der Aspekt der Wahrheit, der für mich dann halt irgendwann nicht nur bei letzten Fragen gegolten hat, sondern auch in vorletzten Fragen. Deswegen habe ich dieses banale Beispiel gerade eingeführt oder auch in anderen Kontexten.
Okay. Wenn ich dich jetzt frage, gibt es denn sowas wie eine Art von Grundaussage oder Botschaft, die dieser Film hat? Also irgendwie so wie so eine Art Summary, wo ich weiß gar nicht, so, das haben wir gelernt oder das durften wir erkennen oder das durften wir lernen im Sinne von, nehmt das mit, also so nach dem Motto, ich verlasse jetzt den Kinosaal und ist es dann eher so, dass die Idee ist, sozusagen mit einem Fragezeichen den Kinosaal zu verlassen, nachdenklich, oder gibt es irgendwie auch, wie gesagt, eine Einladung, um über eine ganz konkrete Frage nachzudenken?
Ja, also ich sag mal so eine Kern These, nenne ich es jetzt erstmal, ist die, und die nimmt man dann, glaube ich, auch ganz gut mit und kann für sich dann nochmal versuchen zu überprüfen, dass wir gar nicht mit dem Tod umgehen können, sondern die Frage, auf welche Art und Weise wir nicht mit dem Sterben fertig werden, die entscheidende Frage ist. Ist es auf eine melancholisch heitere Art und Weise, ist es auf eine sehr resignative Art und Weise, auf eine verdrängende Art und Weise, auf eine destruktive Art und Weise. Und das ist so eine der Kernthesen, die man dann eigentlich mit rausnimmt. Also, und das ist auch eine andere Form, und da öffnet sich dann vielleicht sogar so ein bisschen der Raum für Spiritualität, ist halt der, dass es gewisse Grundhaltungen wahrscheinlich gibt, die einem eher ermöglichen, es ist ein zu großes Wort, wenn ich jetzt sage, damit zu versöhnen, aber zumindest das eher in manchen Momenten zu akzeptieren, nenne ich das jetzt mal. Und zwar in religiösen Kontexten spricht man da oft von Demut oder vielleicht auch im fernöstlichen von Askese oder sowas. Und im naturalistischen Kontext könnte man jetzt so von kosmischer Bescheidenheit sprechen. Also wenn man sich selber so in das große Ganze so ein bisschen einordnet, da so ein angemessenes Selbstbild sich integriert, ja, so dass ich zeitlich betrachtet, ephemer, räumlich betrachtet, marginal bin, also ein Klecks im Weltall, das ist dann wahrscheinlich eine Grundhaltung, mit der es sich eher, also wenn ich sozusagen dem Leben das Gewicht nehme, dann nehme ich ja auch automatisch im Tod und Sterben das Gewicht. So, und das ist so ein Raum, der so geöffnet wird, der aber gleichzeitig auch direkt wieder kritisiert wird, weil dagegen kommt immer wieder das Selbsterhaltungsstreben, ja, Und das ist so ein ewiger Konflikt, der sich auch nicht schlichten lässt. Und ich glaube, es ist illusorisch, und das wird auch so formuliert, zu glauben, dass sich das Leben dann am Ende zu so einer widerspruchsfreien Einheit zusammenformt. Mhm. So.
Also erstmal muss ich sagen, wow. Zum anderen fällt mir da spontan ein, das will ich gerade nur nochmal dazulegen, dass ja durchaus auch so, es gibt ja Reflexionsmethodiken, so nenne ich das jetzt mal, das klingt jetzt sehr technisch, die ja zum Beispiel auch die Frage stellen, also welches Leben würdest du gelebt haben wollen, ne? Also im Grunde sich so in diesen Zustand zu versetzen, um dann eben zum Beispiel auch, was du ja sagst, den Moment zu schätzen, zu lernen oder sich eben zu fragen, ne? Hinzu kommt, was ein Satz ist, der in meinem Leben sicher sehr nachgehallt hat, war, als irgendjemand mal zu mir gesagt hat, was wäre möglich, wenn alles sterben darf und nicht alles sterben muss. Also eher so, dass im Grunde dieses Dürfen im Grunde so eine Einladung dazu ist, sich an der Stelle, sehr salopp formuliert, zu entspannen oder loszulassen oder eben dieses Muss daraus zu nehmen, sondern eher, ich würde sogar fast sagen, sicherlich mit Demut und Dankbarkeit, man nennt das ja in der integralen Denkschule, eher zu reintegrieren, dass das eben Teil des Lebens ist. Also, ne, so das klingt für mich so ein bisschen durch. Und wenn du mich jetzt fragst, dann ist offensichtlich dieser Film eine Einladung, sich mit einem Teil des Lebens auseinanderzusetzen, den wir als Sterben bezeichnen oder eben als Tod bezeichnen.
Ja, das kann man so sagen.
Ja. Ich würde sagen, leichte Kost, also wer Lust hat, ich darf das jetzt an dieser Stelle tatsächlich nochmal explizit erwähnen, März 25 kommt das in 15 Städten in die Kinos. Der Film heißt Sterben ohne Gott und ist von Moritz Terwesten und ich würde sogar sagen, stay tuned. Und wer jetzt denkt, wir sind fertig, nee, dann war das jetzt ein etwas holpriger, aber ich hoffe zumindest, mir gelingt es jetzt, ein smoother Übergang, weil neben der Tatsache, dass dieser Film mehr oder weniger produziert ist, gibt es nämlich auch ein aktuelles Projekt. Und auch das finde ich insofern hochspannend. Zum einen, weil es sich also von der Thematik an sich komplett unterscheidet, aber so wie ich es jetzt verstanden habe, der kritische Blick auf etwas, also dieses hinter den Vorhang zu schauen, die Perspektive zu wechseln, auch hier ein ganz essentieller Teil der Idee ist. Und ich darf es direkt vorne wegnehmen. Also der Moritz hat sich mit dem Thema beschäftigt und zwar, ich würde sagen, das Leben und das Wirken von Walt Disney und ich glaube, den Namen muss man gar nicht weiter erwähnen, also irgendwie Godfather of Everything, wenn es um Film und irgendwie Kino geht und irgendwie, du hast den sogenannten Double-Click mal da drauf gemacht, um eben mal hinter den Vorhang zu schauen und dich eigentlich zu fragen, was sehe ich eigentlich da vorne auf der Bühne? Was ist so vielleicht die Story, die über Walt Disney erzählt wird? Und was ist eigentlich eben, ne, so, wenn ich hinter den Vorhang schaue, was sieht man da eigentlich? Also eben, und ich darf so viel vorwegnehmen. Also der Titel lautet Disney Ideology, also Disneys Ideologie. Und mit dem, was ich schon gehört habe, ist irgendwie so, es geht um Bambi und Co., ne, König der Löwen. Und irgendwie muss ich jetzt auch sagen, so ist jetzt die Idee von dir gewesen, dass du mir jetzt auch noch meine letzten schönen Kindheitserinnerungen versauen willst, indem du mir jetzt erzählst, dass Walt Disney eigentlich gar nicht das ist, was ich so in meinen schönen kindlich naiven Träumen vielleicht in meinem Kopf hatte. Also, worum geht's da?
Also die Kindheit, die will ich da jetzt nicht versauen, aber zumindest die Illusion nehmen vom Happy End, die Disney sozusagen in unsere Köpfe reingepflanzt hat. Und
also du spuckst auch da in die Gulaschsuppe so ungefähr. Ja.
A little bit. Und der Ansatz war hier zu sagen, wenn wir Filme als Spiegel der Gesellschaft betrachten, und Adorno geht ja sogar noch einen Schritt weiter, der sagt, dass die Ideologien, die in Filmen sichtbar werden, werden dort im Film nicht nur sichtbar, sondern zementieren gewissermaßen sogar diese Ideologien von, indem sie beispielsweise Gesellschaftsstrukturen, Hierarchien und so weiter als natürlich gegeben, unveränderbar und so weiter präsentiert werden. Also um mal so ein banales Beispiel zu nehmen, in Harry Potter sehen wir bei den Weasleys eine arme Familie in einer magischen Welt, die sich ja theoretisch da aus dieser sozialen Schicht da in irgendeiner Form herauszaubern könnte. Aber für uns ist das Normalste der Welt, dass selbst Zauberer, selbst in solchen Fantasiewelten, magischen Welten, immer arm und reich geben muss und dass wir sozusagen die Position die beispielsweise Adorno vertreten hätte. Hier wollten wir sozusagen ansetzen und sagen, okay, wenn jetzt Filme mehr oder weniger der Spiegel der Gesellschaft sind und Ideologien produzieren, welches Filmstudio hat denn dann diese Ideologien wie kein anderes produziert? Was ist so das größte, einflussreichste Studio? Und da kommen wir dann unweigerlich zu Disney und wollten uns dann eben anschauen, alles klar, Disney als Filmstudio. Und im Film geht es dann sozusagen darum, dass wir uns einmal Walt Disney als Person anschauen, die ja sehr stark mit Stories vom American Dream und so weiter aufgeladen ist. Dann einmal um die Konzerngeschichte, die natürlich eng damit verknüpft ist und auch sehr hochspannend ist. Und dann vor allem aber auch die Ideologien in den Disney-Filmen, die wir finden. Und da geht es jetzt nicht nur um klassische Filme wie Bambi und Co., sondern auch modernere Filme wie Black Panther oder The Incredibles, wo sich auch, oder Marvel-Filme, wo sich auch sehr spannende Erkenntnisse ableiten lassen.
Okay, dann lass uns jetzt mal quasi sukzessive eins nach dem anderen abarbeiten. Walt Disney, the man of the man, Godfather of everything im Bereich Kino. Was weiß ich über ihn nicht? Oder was sollte ich wissen über ihn?
Also wenn ich auf Walt Disney schaue, ist so ein Beispiel, was
also viele, als Mensch schaue,
genau, ist so ein Thema, was viele gar nicht auf dem Schirm haben, was sehr verstörend fast schon klingt, ist, dass Walt Disney auch recht antisemitische Tendenzen hatte. Also einerseits, wie hat sich das geäußert? Er hatte sich unfassbar stark gegen Psychoanalyse gewehrt, weil für ihn Psychoanalyse eine jüdische Wissenschaft war, ne, wegen jüdischen, weil die ja teilweise von jüdischen Intellektuellen auch geprägt war, wie Sigmund Freud und Co. Und natürlich die Psychoanalyse ja auch konträr zu seiner Ideologie fungiert insofern, also seine Ideologie war ja so stark auf Selbstkontrolle, ne, Optimismus und so weiter, während dann natürlich Psychoanalyse.
If you can dream it, you can make it, also eigentlich ja so, genau. Manifestationsideen und
absolut,
so weiter.
Absolut.
Die ich jetzt in dem Kontext auch, hier geht es nicht darum, dass wir Manifestation jetzt gerade bashen, auch nur da. Ich glaube, dass mit ihm aber, glaube ich, so dieses Thema eben mit diesem Satz, ne, so dream und dann kannst du es auch machen und so weiter, extrem stark verbunden ist, also zumindest in meinem Kopf.
Absolut, absolut, genau. Und Psychoanalyse, die dann zum Beispiel teilweise auf Pessimismus beruht, oder man sagt ja auch so schön, das ist die dritte narzisstische Kränkung des Menschen, ne? Erstmal sind wir nicht die Krönung der Schöpfung, dann dreht sich auch die Sonne nicht um die Erde und dann sind wir nicht mal Herr im eigenen Haus, wie Freud es formuliert hat. Und das hat man da schon mal so ein bisschen sehen können, sich anschauen können, und dadurch sind natürlich aber viele persönliche Themen auch sehr stark in seine Filme eingeflossen. Also er hatte eine wahnsinnige Angst, dass er adoptiert war, das findet man dann auch in Filmen wie Bambi und natürlich sehr, sehr stark wieder. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass auch viele Berichte nahelegen, dass er nicht nur diese Überzeugung hegte, sondern auch Verbindungen zu Organisationen pflegte, die offen antisemitisch waren. Also zum Beispiel hatte Disney Verbindung zur Motion Picture Alliance for the Preservation of American Ideals, einer sehr rechtsgerichteten Gruppe, die sich gegen kommunistischen Einfluss in Hollywood wandte und teils auch antisemitische Ansichten vertrat. Und das sind so ein paar Aspekte, die gegenüber diesem Bild des perfekten, die gegenüber diesem Bild des der Verkörperung des American Dream da, ja, stehen. Und was auch ganz interessant ist, um da vielleicht nochmal einzuhaken, man kann sich dann aber auch, kann halt viele Querverweise zu den Filmen dann betrachten. Also beispielsweise hat Walt Disney auch Gewerkschaften gehasst. Und was wir dann beispielsweise in Dumbo sehen, ist dann eine völlig deplatzierte Szene, wie von den Zirkusarbeitern, die dann so einen Song singen, wie geil sie es finden, dass sie sich halb tot arbeiten, ihnen der Lohn egal ist, wenn sie bekommen, ihn direkt wegschmeißen, weil der eigentliche Lohn für sie ist ja das Lächeln des Kindes, wenn es in den Zirkus kommt. Und viele solcher Aspekte finden sich in damaligen Filmen, allerdings nicht nur bei den klassischen Filmen, sondern bis heute sind diese Motive von Machtstrukturen, die nicht hinterfragt werden dürfen, ja, auffindbar in Filmen.
Okay, jetzt ist es natürlich so, und das ist ja, jetzt könnte man ja sagen, also Walt Disney als Gründer seines Unternehmens, und damit will ich eigentlich den Übergang mal eben zu der zweiten Perspektive, nämlich das, was du ja als sein Unternehmen bezeichnet hast, also Filmstudios und das, was am Ende ja, sag ich mal, sein Geschäftsmodell war. Und natürlich ist ja wenig überraschend, wenn er als Mensch durch so eine Brille auf die Welt schaut, dass er wahrscheinlich implizit oder vielleicht sogar explizit eben auch Dinge in seinem Geschäftsmodell oder auch in seinem Wirken als Unternehmer wiederfinden. Und da hast du ja gesagt, da gab es auch noch Dinge, die eigentlich zumindest jetzt, Stand jetzt, man muss ja auch dazu sagen, der Film ist ja noch nicht fertig, Stand jetzt eigentlich mehr oder weniger auch schon offensichtlich sind. Was ist das?
Also was zum Beispiel ganz spannend ist, ist, dass beispielsweise Disney da wirklich ja fast zum Monopol der Kultur geworden ist, indem es sukzessive andere Filmstudios aufgekauft hat, wie Pixar und viele weitere. Und durch Freizeitparks, Streamingdienste und vieles weitere von Anfang an versucht hat, den Einfluss ja auf die Kultur ins und aufs kulturelle Gedächtnis, sage ich mal, maximal zu steigern. Und was auch ganz interessant ist, ist da, dass teilweise zum Beispiel bei Marvel da irgendwelche Markenaufwertungsstrategien stattfinden. Dass wenn beispielsweise, also die Marke des MCU bestand so auf knapp 5000 Marken, ne, pipapo, also jeder einzelne Superheld bildet eine Marke. Und wenn ich jetzt jeden einzelnen dieser Helden mit einem, so uninteressant der eigentlich auch ist bei Marvel, wie zum Beispiel Blue Beetle, einem eigenen Film gebe, wird diese Marke natürlich mehr wert. So, und auch wenn das Publikum die Filme nicht so gut findet, dies und das, die Markenaufwertungsstrategie geht dort auf. Und solche Aspekte werden dort so ein bisschen beleuchtet. Da will ich noch nicht zu viel verraten. Da muss man auch, weil Disney ja sehr anklagefreudig ist, auf die Formulierung achten, wie man das Ganze dann präsentiert.
Okay. Jetzt sag ich mal so ganz kritisch, also okay, ja, also ich habe jetzt natürlich was über Walt Disney als Menschen in Anführungszeichen gehört und jetzt so eine klare Überleitung, was macht jetzt in Anführungszeichen der Konzern? Da höre ich jetzt erstmal nur eine sicherlich sehr schlaue Markenstrategie. Also ist es irgendwie auch, jetzt könnte man ja genau zuhören und sagen, naja, aber was hat das jetzt mit einer Ideologie zu tun oder irgendwie mit einem dahinterliegender Theorie? Also ich will jetzt gar nicht bewusst den Begriff Verschwörungstheorie benutzen, sondern das hat vielleicht was damit zu tun, dass einfach sehr schlaue Menschen sich sehr schlau darüber Gedanken gemacht haben, wie man ein Geschäftsmodell maximal erfolgreich macht, indem man zum Beispiel diversifiziert. Und das ist ja nun mal erwiesenermaßen so, also mit Parks und Kinos und Merchandising und Copyrights etc. pp. Und so weiter, ist das ja einfach, könnte man ja auch ganz frei sagen, einfach nur ein Best Case für, ja, wie ich schon sagte, eine richtig geile Geschäftsidee. Was ist da jetzt dann so kritisch dran?
Um auf die Frage einzugehen, gehe ich vielleicht direkt mal auf diesen dritten Punkt ein, und zwar wie sozusagen in den Filmen diese Ideologien sich wiederfinden, weil dann lassen sich Parallelen sicher ziehen. Und zwar in den Filmen geht es eigentlich oder wird das Gute immer so dargestellt, dass das Wiederherstellen der Ordnung, der alten Strukturen das Einzige ist, worauf es ankommt, und dass da eigentlich manchmal nur so ein, zwei böse Wichte ausgetauscht werden müssen, aber die dahinterliegenden Strukturen werden immer als gerecht, unveränderlich, natürlich dargestellt. Mhm. So, und wie werden sie natürlich dargestellt? Wenn wir zum Beispiel mit Tieren arbeiten, also dass wir so eine Form von Naturalisierung erleben, wenn wir dort irgendwelche Geschichten über das Tierreich, über König der Löwen sehen, dann haben wir dort ja eigentlich keine Tiergeschichten, die wir finden, sondern es sind ja Menschengeschichten. Es sind irgendwelche monarchistischen Systeme. Und diese Aspekte und diese Systeme und diese Strukturen, die in Filmen dort dargestellt werden, als unveränderlich, als das Natürlichste der Welt, die haben wir dann versucht, uns dann genauer anzuschauen und zu gucken, okay, wie wird denn Kritik an solchen Systemen, an solchen Strukturen dargestellt? Manchmal werden diese halt immer als sehr, sehr feindselig, als pathologisch, als böse. In seltenen Fällen sogar, wenn so eine Leni Riefenstahl-Sehgewohnheit aufgegriffen wird, in seltenen Fällen auch als Faschismus, wie bei König der Löwen. Und das sind so Aspekte, die wir uns dann genau angeschaut haben.
Und was sind noch weitere Aspekte? Also jetzt, um mal eben genau bei dem dritten Kriterium zu bleiben. Also wie finde ich das in den Filmen? Ich würde jetzt einfach mal, nenn doch einfach mal so ein paar ganz konkrete Beispiele. Wir hatten, glaube ich, in der Anmoderation oder relativ am Anfang ja auch über Incredibles und Marvel und ich weiß nicht, Name It gesprochen. wie finde ich das wieder? Also wo finde ich das wieder und wie?
Ja, also zum Beispiel, keine Ahnung, bei The Incredibles, da ist ja der Bösewicht der versucht eigentlich die Macht der Superhelden ans Volk weiterzugeben, dass sozusagen jeder ein Superheld ist. Und wenn jeder ein Superheld ist, sind die Incredibles nichts Besonderes mehr. So, sprich an sich ein valides Anliegen, die Macht Einzelner an viele weiterzugeben, wird hier aber auch wieder so dargestellt und markiert als ein völlig illegitimes Anliegen, weil psychopathologisiert der Typ über Menschenleichen geht, beziehungsweise über Menschen dafür opfern würde und völlig wahnsinnig ist. Und was lernen wir mehr oder weniger beim Schauen so dieses Films? Es ist in Ordnung, dass die Strukturen nicht angegriffen wird, hinterfragt werden. Die Machtkonzentration bei wenigen ist das natürlich so ein Beste der Welt. Und das finden wir in vielen anderen Filmen auch. Bei Black Panther ist der vermeintliche Bösewicht derjenige, der die isolationistische Politik von Wakanda hinterfragt und zu so einer globalen Befreiungsbewegung eigentlich versucht beizutragen. Und auch das wird wieder als das Böse markiert, ne, wo wieder alles aus den Fugen gerät. Und das ist so ein typisches Muster, was wir in sehr vielen Disney-Filmen eigentlich sehen. Und vor allem auch dann, wenn, weil viele werden jetzt wahrscheinlich denken, ja, aber Disney hat sich doch geöffnet, liberalisiert, wir haben mehr Geschlechtervielfalt. Und das stimmt auch, dass diese typische Prinz rettet Prinzessinnen-Story jetzt sich seltener wiederfindet. Mehr Diversität in Geschlechterrollen, Geschlechtsidentitäten, ethnischer Vielfalt und so weiter. All das stimmt schon. Auf der Oberfläche haben wir diese scheinbare Liberalisierung, aber bei den dahinterliegenden Machtstrukturen, die in Disney-Filmen dargestellt werden, findet sich keine Liberalisierung, beziehungsweise die bleibt unverändert.
Okay, ich bleibe jetzt nochmal ein bisschen kritisch. Ich hoffe, es ist okay. Also ich will mir überhaupt nicht anmaßen, das jetzt, sag ich mal, auch zu beurteilen. Aber okay, jetzt höre ich auf der einen Seite auch sowas wie, naja, das ist doch Zeitgeist, ne? Also okay, also da war halt 1930, sahen die Filme halt noch anders aus als 2010 oder 2020. Und das ist auch gut so, weil, wie gesagt, der Zeitgeist eben ein anderer war und es ja völlig legitim ist, dass als sogenannter Kulturschaffender, und darüber haben wir jetzt eigentlich auch die ganze Zeit gesprochen, der Film ja im Grunde ein Spiegelbild der Gesellschaft ist. Das heißt also, alles, was ich irgendwie in der realen Welt sehe, sehe ich halt auch im Film. Damit wäre ich jetzt erstmal, würde ich sagen, ja, so ist das halt. Und jetzt ist völlig unabhängig von der Frage, ob ich das gut finde oder nicht oder ob ich da mitgehe oder nicht. Deswegen will ich jetzt tatsächlich nochmal kritisch bleiben. Okay, wenn jetzt jemand zu dir sagt, das ist aber hart an der Verschwörungstheorie-Grenze, was sagst du dann darauf? Also wie gesagt, nicht unterstellend, aber jetzt, wenn man nur so zuhört, dann könnte man jetzt denken, naja, aber das ist ja ein bisschen dünn, die Decke oder so. Also gibt es da irgendjemand, der da fundiert forscht oder der da irgendwie sagt, ja, das ist jetzt nicht nur mal so eine Idee, sondern das kann man sehr belastbar auch erkennen und nachweisen. Also ich sag das bewusst, weil du weißt ja selber, also auch, es geht ja jetzt nicht darum, dass wir jetzt hier populistisch sozusagen nur einem anderen Bild entsprechen und die Brille aufsetzen, sondern ich finde, wir sollten uns die Gelegenheit geben, da dann jetzt auch mal den Finger im wahrsten Sinne des Wortes in die Wunde zu legen.
Absolut, absolut, absolut. Also es geht ja auch gar nicht darum, oder falls das so rüberkommt, als wären das jetzt so bewusste Prozesse, dass man so versucht, Machtstrukturen zu erhalten, sondern genau wie du sagst, das, was eigentlich an solchen Filmen sichtbar wird, sind die Ideologien, die die Gesellschaft selber vertritt und das können wir daraus nur ableiten. Und wenn wir dann halt beispielsweise in den Filmen immer wieder finden, dass die Lösung für alles der individuelle Aufstieg einer einzelnen Person ist und dann ist das Happy End, dann ist es wieder gut und wir uns damit identifizieren, dann ist es ja insofern illusorisch und das ist, geht dann vielleicht jetzt nach Adorno und Krake, nach Adorno würde man vielleicht noch sagen, dass uns dann eine Illusion vermittelt wird, dass das für uns halt auch so funktionieren könnte. Weil wir sehen ja in Zahlen, dass soziale Mobilität in der Masse nicht stattfindet. Wenn wir uns den Gini-Koeffizienten oder sowas anschauen würden. Und auf der Basis versuchen wir jetzt gar nicht zu sagen, ja, da gibt es irgendwelche Mächte, die da versuchen, das so zu machen, sondern eigentlich nur, okay, wir können den Film als Instrument nutzen, uns Ideologien über diese Gesellschaft anzuschauen, zu fragen, werden dort gewisse Illusionen vielleicht vermittelt? Ja, wie bei Marvel, wir haben da so einzelne Superhelden, ne, die uns retten. Ja, das Kollektiv muss da jetzt nichts machen. Ne? Wir brauchen jetzt kollektiv nicht gewisse Strukturen zu hinterfragen. Es reicht, wenn uns einzelne wenige, die wenig von Demokratie halten, uns retten. Ja, und das ist sozusagen eigentlich nur der Ansatz.
Okay, jetzt will ich da nochmal dranbleiben? Also wir machen das jetzt hier einfach mal live, wirklich so. Okay, jetzt gibt's ja John Campbells Heldenreise so als der ultimative Storyline-Vorgeber. Also so, ne, da gibt's irgendwie die Herausforderung, dann steht halt der Held auf und hat dann irgendwie seine Challenges und dann irgendwann kommt er halt ins Paradies und hat alles gewonnen und so weiter gegen den Drachen oder nicht. Also das ist ja jetzt erstmal zumindest in meiner Welt, nach meinem Verständnis, auch relativ ideologiefrei. Also auf der einen, gut, jetzt ist meine Frage, ist das ideologiefrei oder steckt das zum Beispiel auch dahinter, dass es an der Stelle das zu hinterfragen gilt? Also jetzt, wir reißen jetzt wahrscheinlich gerade irgendwelche kompletten theoretischen Ansätze nochmal ein, aber ich will es tatsächlich gerade mal wissen, weil ich hätte jetzt John Campbell und seine Heldenreise als ein nicht nur Standardwerk, sondern als eine ganz, ganz wichtige Geschichte, um zu verstehen, wie denn auch so zum einen Storytelling funktioniert und zum anderen aber auch irgendwie, ja, das sogar auch ja eine Methodik ist, um irgendwie sich zu reflektieren und auch ein paar Dinge zu verstehen. Also
absolut. Also Campbell war ja stark von Jung oder war ja Jungianer, der sich auch viel mit dieser Archetypen,
genau,
mit Archetypen und so weiter beschäftigt hatte. Und inwiefern das vielleicht auch nicht ganz frei von Ideologie ist, ist ja, dass Archetypen in einer gewissen Form, und so werden sie auch oft in Disney-Filmen dargestellt, so vom Schicksal auserwählt sind. Also der Held ist oft vom Schicksal auserwählt und dies und das. Und wo man jetzt mit einer ideologiekritischen Perspektive drangehen könnte, wäre, dass wir keine einzelnen Helden brauchen, die uns retten, sondern wir gemeinsam vielleicht Kollektivstrukturen hinterfragen müssten. Und da würde ich dann halt sagen, können wir nicht von Ideologiefreiheit sprechen, sondern können uns das so anschauen, was vermitteln uns diese Filme, dass uns wenige Personen einzeln erretten, auf magische Art und Weise, die Gott erwählt sind, die von irgendeinem, vom Schicksal, was auch immer, auf magische Art und Weise, wie bei Cinderella zum Beispiel. Und das sind so Aspekte.
Bis hin zu, will ich dazulegen, das ist ja auch durchaus die Idee so religiöser oder spiritueller Konzepte, so nenne ich das jetzt mal etwas technisch, ne, dass es eben diese eine Instanz gibt, die entweder über das göttliche Calling oder sonst irgendwie ja eigentlich nochmal so auch genau dieses Muster bedienen.
Also absolut, ja, absolut. Also eine Ideologiekritik oder ja, absolut.
Ja. Okay, also jetzt dann nochmal. Was ist dann jetzt genau die Idee, also damit ich so wirklich in ein oder zwei Sätzen, was ist die Idee dieses Filmes? Was kann ich da lernen? Was kann ich da erkennen? Oder im besten Falle muss es ja eigentlich eher so formulieren, wozu werde ich eingeladen, um irgendwie was zu lernen, was zu erkennen?
Ja, also der Film versucht eigentlich nur eine Sensibilisierung dafür zu schaffen, wie Ideologie durch Film wirksam wird. Und um auf der Basis sich von Ideologie auch befreien zu können. Weil nur weil der Film mir dazu rät, mich mit dem Schönen und Guten zu identifizieren, ist es vielleicht ehrlicher, wenn ich mich mit den Mäusen und Vögeln identifiziere, die dort mehr oder weniger tagtäglich, ja, also wo wenig soziale Mobilität halt stattfindet. Und die Frage, was nehme ich dann mit nach Hause, was repliziert der Film, was stellt der Film als unveränderlich oder natürlich da, Gott gegeben, wie auch immer. Und dazu soll der Film einfach nur sensibilisieren und das eben anhand von Filmen, die wahrscheinlich jeder gesehen hat.
Okay. Da will ich jetzt nur einen Begriff reinbringen. Ist das dann also die Katharsis sozusagen des Publikums, ist die Idee des Films, also irgendwas zu erkennen?
Ja.
Und wenn ich jetzt nochmal dranbleibe und sage, naja, vielleicht ist aber ja doch auch nur die Idee von diesen ganzen Disney-Filmen gewesen, da gehst du halt mal anderthalb Stunden ins Kino und siehst halt eine schöne, heile Welt. Weil draußen gibt's jetzt vielleicht gerade nicht so viele Dinge, die gerade irgendwie Freude machen. Und dann ist es doch vielleicht auch ein legitimer Anspruch, einfach nur, ich sag jetzt mal, Entertainment-Bedürfnis oder so gerecht zu werden und die Leute einzuladen. Also Katharsis im Sinne von, ich lenk dich halt ein bisschen ab, damit's nicht ganz so schlimm ist. Also.
Absolut, absolut. Also, das ist natürlich auch eine Funktion. Es geht ja auch nicht darum, dass jetzt ich jeden Film nur noch aus einer ideologiekritischen Perspektive mir anschauen muss und die Unterhaltung einem genommen wird. Aber grundsätzlich da auch hier und da mal anti-intuitiv Filme zu schauen, was wird da jetzt gerade als böse und so weiter markiert. Und dazu soll der Film eigentlich nur einladen. Ja.
Okay. Ja. Also irgendwie kann ich dann jetzt auch nur sagen, ich glaube, ich oder jetzt in dem Falle du lädst die Menschen einfach ein. Ich kurze Frage, wann wird der voraussichtlich dann erscheinen?
Voraussichtlich Ende 2025.
Okay, also dann habt ihr es gehört. Der Film ist in the making, wie man so schön sagt. Der Film lädt dazu ein, mal kritisch auf, ich sage jetzt mal, eine Kindheitserinnerung zu schauen, die wir alle im Zweifel ja auch so ganz positiv abgespeichert haben, also Bambi und Co., also vielmehr muss man ja dazu sagen, der Mensch, der hinter Bambi und Co. steckt, den einfach auch als Mensch mal genau anzuschauen, sich dann zu fragen, was hat dieser Mensch eigentlich für eine Brille oder eine Perspektive auf die Welt gehabt und wie sehr hat er, jetzt vielleicht mal in ein, zwei Sätzen zusammengefasst, wie sehr hat er eigentlich das Medium Film benutzt und gleichzeitig aber natürlich auch eine sehr schlaue Geschäftsidee damit verbunden, um, ich würde sogar sagen, Einfluss auf die Welt zu nehmen, auf die Perspektive, die Menschen auf die Welt haben sollen. Und das, so klingt es zumindest für mich, und zumindest das soll der Film zeigen, auf eine sehr subtile und sehr, sehr strategische Art und Weise auf der einen oder anderen Seite. Ja, was soll ich sagen? Also erstmal klingt spannend und gleichzeitig passt es jetzt zumindest, wenn wir so darüber sprechen, irgendwie glaube ich auch so in die Reihe der Filme, die du so, und das sage ich jetzt mal ganz bewusst, in deiner Rolle als Kulturschaffender in die Welt bringst. Also sag ich mal, sich mit einem dann doch so leichten Thema wie Sterben ohne Gott auseinanderzusetzen und gleichzeitig jetzt, sag ich mal, das Bild eines Filmschaffenden, der weltweit berühmt ist, kritisch zu hinterfragen, scheint ja irgendwie ein Antreiber von dir zu sein, oder?
Ja.
Wo kommt das her?
Wo das herkommt, kann ich jetzt, es sind Themen, also ich sag mal, beim ersten Projekt ist es ja so gewesen, dass es eher mich persönlich sehr berührt, das Thema. Und es war auch ein persönlicherer Film. Und beim zweiten ging es eher so um eine Auseinandersetzung mit dem Medium, mit dem ich mich selber sehr viel beschäftige. Und ist eine Form von intellektuellerer Stimulation, die ich hier erfahre, als jetzt beim ersten Film.
Okay. Dann würde ich sagen, vielen Dank für deine Zeit. Ich fand das als ein sehr lebendiges Gespräch, obwohl wir über den Tod gesprochen haben, empfunden. Und ja, wünsche dir für beide Projekte nur das Beste. Und ja, sag nochmal vielen Dank für deine Zeit.
Vielen, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, Stefan.
Das war Beyond KPI, der Podcast für Menschen, die es spannend finden, mehr darüber zu erfahren, was das Magische des Lebens ausmacht und das schon Faszinierende, Nichtsverstehende. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Bis zum nächsten Mal.